Das Thema besprechen, das lautet: Wie bald ist bald? Es geht um Jesu Wiederkommen, der Beginn oder die Verwirklichung unseres ewigen Lebens, auf das wir uns alle freuen, auf das wir alle Sehnsucht haben und das eigentlich auch ersehnen. Das heißt, wir wünschen es uns so bald wie möglich. In 1. Thessalonicher 5, ab Vers 1 steht: Wann das alles sein wird, zu welcher Zeit und zu welcher Stunde, brauchen wir euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht zu schreiben. Ihr wisst ja, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen werden, überall ist Ruhe und Frieden, wird sie das Ende so plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau. Es wird für niemanden mehr einen Ausweg geben. Doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, lebt ja nicht in der Finsternis. Also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Als Christen sind wir Kinder des Lichts, Kinder des hellen Tages. Wir gehören nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen hellwach und nüchtern bleiben. Denn die Müden schlafen in der Nacht und die Säufer feiern nachts ihre Trinkgelage. Wir aber haben uns für den Tag entschieden und wollen wach, nüchtern und kampfbereit sein. Dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe. Die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm schützen. Denn Gott will uns nicht seinen Zorn aus und Gericht aussetzen. Wir sollen vielmehr durch unseren Herrn Jesus Christus gerettet werden. Christus ist für uns gestorben, damit wir ganz gleich, ob wir nun leben oder schon gestorben sind, mit ihm ewig leben werden. So ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja auch schon getan habt. Eine sehr starke Botschaft, die hier der Paulus an die Thessalonicher schreibt. Da ist alles drin. Und klar und deutlich. Es gibt doch eine Geschichte noch. Ein Mann besuchte einen Rabbi. Als der Besucher sah, dass die Wohnung des Rabbis aus einem einzigen Zimmer bestand, in dem sich nur Bücher, ein Tisch und eine Bank befanden, fragte er verwundert: Rabbi, wo haben Sie Ihre Möbel? Wo haben Sie Ihre? Fragte der Rabbi. Meine? Fragte der verblüffte Besucher. Aber ich bin doch nur zu Besuch, ich bin doch nur auf der Durchreise. Ich auch, sagte der Rabbi. Als Siebenten-Tags-Adventisten tragen wir diese Hoffnung in unserem Namen. Es gab Anfang des 19. Jahrhunderts in manchen Ländern dieser Welt Menschen, die in der Erwartung lebten, dass Jesus zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Berechnungen wurden angestellt in der Hoffnung, dass sie stimmen und sich die großen Ereignisse der Wiederkunft Jesu in Kürze ereignen. Diese Menschen, diese Christen, waren auf einen Zeitpunkt fixiert. Heute schreiben wir das Jahr 2021 und können zurückschauen auf das, was die Menschen damals bewegt hat. So zu denken, wir können unsere eigenen Situationen sehen und das über das Nachdenken und Nachspüren, was sich in uns regt, in Bezug auf das Wiederkommen Jesu. Wir müssen uns überlegen, welche Autorität die höchste ist. Gott, ich habe es vorhin in der Lektion schon gesagt, Gott ist die Wahrheit. Er ist die höchste Autorität. Mein und dein Denken über das, was du verstehst aus dem Wort Gottes, ist immer, immer, immer niedriger. Das ist nicht schlimm, aber du musst das wissen und du musst das beachten. Denn wenn du hergehst und deine Vorstellungen über das Wort Gottes oder über das, was Gott sagt, auf den gleichen Stand stellst, betreibst du Götzendienst. Das heißt, mein Reden ist immer unter dem, Wort Gottes. Das ist immer niedriger. Das Problem bei diesen Geschwistern war, dass sie, und Gott hat, das war für mich jetzt also eine, oder ist seit Jahren für mich ein Problem, dass Gott nicht eingegriffen hat. Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass der liebe Gott uns nichts zweimal sagt. Das heißt, wenn irgendwas klar ist und wir das aber mit unserer Dummheit, mit unserem Starrsinn, mit unserer Brille nicht sehen wollen, dann lässt er uns einfach so stehen. Er sagt, wenn du hast die Möglichkeit, das zu erkennen, aber wenn du es nicht erkennst, dann bist du selber schuld. Dann würde ich dir nicht helfen, da die Erkenntnis zu bekommen. Aber die Grundlage dafür ist, dass eben einfach Gott das Wort das Wichtigste ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes lesen und aufnehmen für uns. Es hören und aufnehmen für uns. Und dann die Erkenntnis einfach wahrnehmen, die wir jetzt haben. Unsere Pioniere hatten den Ausspruch der gegenwärtigen Wahrheit. Sie hatten diese Demut, dass sie sagen, da oben ist das Wort Gottes. Und wir haben viele Dinge neu kennengelernt. Wir haben viele Dinge neu erkannt. Aber morgen, und wenn sie sich begegnet sind, da gibt es diese Begegnung im Maisfeld, haben sie sich gefragt, hast du neues Licht? Hast du neue Erkenntnis? Immer kontrolliert an dem ewigen Wort, das von Gott kommt. Wir haben als Gemeinschaft, als Kirche 28 Glaubenspunkte. Ich denke, es ist nicht schlimm, wenn wir in einem Dekret oder in einem Dokument festlegen, was wir glauben. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich habe erlebt, dass diese Glaubenspunkte als Keule benutzt wurden. Dieser Bruder oder diese Schwester lebt nicht nach den 28 Glaubenspunkten und deshalb ist er falsch. Geschwister, das ist Götzendienst. Das ist Götzendienst. Wenn ich das, was wir als Menschen erdacht haben, die Erkenntnis, nehmen als Wort Gottes und als Keule, andere Menschen zu verurteilen. Wahr ist nur Gottes Wort. Und meine Erkenntnis wird das Wort Gottes nicht vollständig erkennen. Es wird Jahre, Jahrzehnte letztendlich, wenn wir nur in der Ewigkeit alles begreifen. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass meine Erkenntnis immer niedriger ist. Gegenwärtige Wahrheit. Zunächst möchte ich mit euch einige Worte anschauen, die uns hilfreich sein können bei der Frage, wie bald ist bald? Ich möchte mit euch den vorletzten Text in der Bibel lesen. In Offenbarung 22,20 steht, der all diese Dinge bezeugt, der sagt, ja, ich komme bald. Seit Johannes diese Worte aufgeschrieben hat, sind über 2000 Jahre vergangen. Da Jesus uns nichts vormacht oder vertröstet, damit wir daran bleiben, liegt es nahe, dass dieses Wort anders als zeitlich zu verstehen ist. In Matthäus 24,36 steht, niemand weiß, wann das Ende kommt. Niemand. Keiner kennt den Tag oder die Stunde, auch nicht die Engel im Himmel, ja nicht einmal der Sohn Gottes, allein der Vater kennt den Zeitpunkt. Geschwister, das muss einen Sinn haben, dass Gott uns den Zeitpunkt nicht nennt. Es ist in seiner großen Weisheit, hat er es so angelegt. Natürlich diese Aussage, dass Jesus den Zeitpunkt nicht kennt, hat manche Diskussionen ausgelöst, besonders die Frage, weshalb Jesus er nicht weiß, wann er kommen wird. Jesus hat auch selbst gesagt, dass der Vater nichts ohne den Sohn tut und umgekehrt. So kann die Aussage nur Sinn machen, dass Jesus, während er auf dieser Erde lebte, den Zeitpunkt nicht wusste. Jetzt, wo er wieder in seiner Einzigartigkeit als Gott besitzt, ist er der Wissende auch über sein Kommen. Matthäus 24, 42. Deshalb seid jederzeit bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr kommt. Das ist der Schlüssel. Jederzeit bereit sein. Wenn dir diese Aussage Stress macht, jederzeit bereit sein, dann musst du über dein Gedankengebäude nachdenken. Und Geschwister, ich hatte in meinem Leben Zeiten, wo mir das Stress gemacht hat, weil ich dem, was mir Menschen sagten, mehr geglaubt habe, wie das, was im Wort Gottes steht. Es geht Dinge um Tun, um Nichttun, um Heiligsein, um und. Und in den letzten 50 oder 70 Jahren ist da vieles durch die Gemeinden geschlichen, was nicht entspannend war und was nicht dem Willen Gottes entsprach. Bereit sein bedeutet ständig bereit sein. Und ich weiß nicht, ob ich heute zu Hause wieder ankomme. Du weißt nicht, ob du heute wieder ankommst. Du weißt was im nächsten Augenblick passiert. Das heißt, in dem Moment ist es vorbei. Und niemand hat 2000 Jahre auf Jesus gewartet. Es war immer seine Lebenszeit. Und Gott hat in seiner großen Weisheit dies eingerichtet, permanent bereit sein. Zwei Gedanken sind mir dabei wichtig. Erstens, niemand kennt den genauen Zeitpunkt. Zweitens, jederzeit vorbereitet zu sein auf das Kommen Jesu. Zum Ersten habe ich mich manchmal gefragt, weshalb es so wichtig ist, zu wissen, wann Jesus wiederkommt. Und gleichzeitig macht es mich auch neugierig, besonders als Kind und Jugendlicher war es für mich wichtig, dass Jesus doch noch nicht so schnell kommt, weil ich mein Leben hier auf dieser Erde noch leben wollte, heiraten, Familie haben, einen Beruf, reisen und vieles mehr. Gleichzeitig bekam ich durch die Informationen, was auf dieser Welt noch so passiert, den Wunsch, dass die neue Erde doch umgehend Wirklichkeit wird. Und so betete ich, lieber Heiland, komm in Kürze. Der zweite Punkt beschäftigt mich als Jugendlicher und in den früheren Jahren meines Getauftseins bin ich vorbereitet. Durch Predigten, Vorträge, Gespräche wurden unterschiedliche Informationen weitergegeben und sie haben mich mehr verunsichert als ermutigt. Auf der einen Seite liebte ich Jesus und wollte bei ihm sein. Auf der anderen Seite war ich mir nicht gewiss, ob Jesus mich auch wirklich bei sich haben will. Und je mehr von der Vorbereitung geistig wachsen, dies und das tun und nicht tun gesprochen wurde, umso weniger war das Interesse bei mir, Jesus noch während meiner Lebzeiten zu sehen. So habe ich vermieden, über dieses Thema der baldigen Wiederkunft Jesu nachzudenken und zu sprechen. So wurde mir bewusst, dass es nicht sein kann, dass ich als siebenten Tags Adventist bin und Sorge habe über das Kommen Jesu. In Gesprächen hörte ich, dass es vielen so ging. Und dann nahm ich die Bibel intensiver vor und wollte wissen, wie das mit Gott und seinen Absichten mit uns Menschen sei. Dieses Studium hat dann meine Lebenseinstellung total verändert. Und ich bekam einen neuen Bezug zu dem Wort bald. 1. Thessalonicher 5, 2. Ihr wisst ja, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn wir das griechische Wort untersuchen, das für unerwartet steht, dann heißt es ergreifen, feindlich erwischen. Paulus geht in seiner Aussage auf das ein, was Jesus in Matthäus 24 in einem Bild deutlich macht. Jesus und Paulus geht es um den Überraschungseffekt und nicht um einen Zeitpunkt. Auch wenn Paulus, die Jünger, die ersten Christen und wohl jede Generation bis heute hoffen und hofften, dass Jesus zu ihren Lebzeiten kommt. 1. Thessalonicher 4, 17. Nach ihnen werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, unserem Herrn entgegengeführt, um ihm zu begegnen. Ob wir nun sterben oder leben, wir haben keinen Vorteil oder Nachteil. Bald, das ist für mich eine Verheißungscharakter. Jesus macht ein Versprechen, dass er wiederkommen wird. Darauf können wir uns verlassen. Nicht auf die Zeit, sondern dass er wiederkommt. Und sein Hauptgedanke dabei ist, dass er so viele wie möglich für das ewige Leben gewinnen möchte. Also Wartezeit ist Gnadenzeit. Das strengt manchmal an, weil wir als Christen mit der Zeit leben und dadurch den Sinn der Absicht Gottes unklar vor Augen haben. Johann Sebastian Bach hat in einer Arie geschrieben mit folgendem Inhalt. Lieber Herr Jesus, wo bleibst du so lange? Komm doch, mir wird hier auf Erden so bange. Komm doch, und wenn es dir also gefällt, nimm mich von dieser so angstvollen Welt. Komm doch, Herr Jesus, wo bleibst du so lange? Hier wird deutlich, die Sehnsucht von Johann Sebastian Bach auf das Kommen Jesu. Es war groß und gleichzeitig lässt es offen, wann es sein wird. Sehnsucht nach Jesus zu haben, das ist etwas Großes. Mit dem allerbesten Freund sichtbar ewig leben zu können. Es ist unser größter Wunsch. Wie bald ist bald? Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass Jesus wiederkommen wird und das plötzlich und unerwartet. Und so stellt sich die Bibel eine neue Frage, die in unserem Textabschnitt aufgeworfen wird. Ich habe mich gefragt, wie das denn bei den erlösten Christen aussieht. Und Paulus gibt darauf eine Antwort in 1. Thessalonicher 5, 3. Wenn sie die Leute in Sicherheit wiegen und sagen werden, überall ist Ruhe und Frieden, wird sie das Ende so schnell plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau. Es wird für sie, für niemanden mehr einen Ausweg geben. Wir haben so eine ähnliche Situation vor ungefähr 30 Jahren erlebt. Deutschland war in zwei Teile geteilt und der kommunistisch-sozialistische Teil hatte völlig andere Vorstellungen und viele davon waren überzeugt, dass der Sozialismus die entscheidende und tolle Regelung ist, obwohl der Staat verschuldet und nieder war bis zum Letzten. Und ich kann mir vorstellen, dass es für manchen Kommunisten etwas Schreckliches war, dass plötzlich dieser feindliche Westen, zu dem es ja gemacht wurde, kommt und alles zusammenfasst und hilft, manches andere auch. Aber es wurde zumindest klar, dass dieses System versagt hat. Aber das war nicht schlimm. Das heißt, es war danach, hat es eigentlich relativ wenig Konsequenzen gehabt. Aber Geschwister, wenn Jesus wiederkommt, wenn diese kleine Wolke am Horizont auftaucht, immer größer wird, wenn über die Nachrichten die Durchsagen kommen, dass etwas auf die Erde zuschwebt, man weiß nicht genau, was das ist. Das hat es noch nie gegeben, ist nicht aufzuhalten. Jesus kommt wieder. Für viele Christen die Erfüllung ihrer Wünsche, ihrer Träume, das Ziel, das sie alle haben. Jesus kommt wieder. Aber was ist mit denen, die Gott geleugnet haben? Könnt ihr euch vorstellen, was in dem Moment passiert? Das heißt, du bist nicht vorbereitet, du hast keine Entscheidung in der Richtung getroffen, dass du Gott die Ehre gibst, dass du mit Gott leben möchtest. Wenn du merkst, dass dein Gottesleugnen ein Fehler war, es gibt nur eine Wahrheit, die Wahrheit Gottes. Alles andere ist Illusion. Und Illusionen zerplatzen irgendwann. Paulus sieht seine Umwelt, beobachtet Menschen, ist bekannt mit den Philosophen der damaligen Zeit und kommt zu dem Schluss, dass Menschen, die sich nicht mit Gott auseinandersetzen und ihr ganzes Vertrauen auf diese Welt ausrichten und mit dem Wiederkommenden in keine Beziehung stehen, es schwer haben. Und wenn dann Jesus kommt, bricht das ganze Weltbild zusammen, die Chancen sind vertan. Das sagt Paulus über Menschen, die ihre Zukunft allein in dieser Welt sehen. So finden wir bei Jesus und an den Stellen der Bibel jeden den Schwerpunkt, dass die auf Gott gerichtet sind und sich auf das eigentliche Leben konzentrieren. Leben, das nur von Gott kommt, kommen kann, nur entdeckt werden kann, wenn der Lebensspender mit einbezogen wird. Was ist das Wichtigste an dem Thema Jesus zweites Kommen? Diese Frage stellt sich mir, weil ich dann hinter das komme, was Jesus mir deutlich machen möchte. 1. Thessalonicher 5, 4. Doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, lebt ja nicht in der Finsternis. Also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Als Christen sind wir Kinder des Lichts, Kinder des hellen Tages. Wir gehören nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Als Gott die Welt geschaffen hat, war das Erste, was er gemacht hat, das Licht. Er hat nicht die Dunkelheit geschaffen. Und ich sehe hier, ihr habt hier elektrischen Strom und benutzt den auch. Aber ich weiß, dass ihr nirgends einen Schalter habt, wo ihr Dunkelheit einschalten könntet. Ihr habt die Möglichkeit, Licht auszusperren, zu entfernen. Das ja. Aber ihr habt nirgends einen Schalter für Dunkelheit. Also ist Dunkelheit immer Aussperren von Licht. Wenn ihr Kinder des Lichts seid und andere Menschen Kinder der Finsternis, und vorhin kam bei einer Lektion die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen uns Christen, Gläubigen, Gottgläubigen und den anderen, die nicht an Gott glauben? Ihr lebt im Licht. Ihr seht, wo ihr seid. Ihr seht alles, ihr erkennt alles. Aber wenn jemand Gott aussperrt, wenn jemand das Licht aussperrt, lebt er in der Dunkelheit. Und der Thessalonicher Text macht uns das klar und deutlich. Er lebt in der Dunkelheit und kann vieles nicht sehen. Er ist unwissend. Er sieht nichts. Er kann nichts erkennen. Und er hat sich vielleicht an die Dunkelheit bereits gewöhnt. Und ich finde diesen Text so wunderbar und ich finde, er wurde in der Vergangenheit viel zu wenig erkannt. Ihr aber, liebe Brüder, ihr seid Kinder des Lichts. Ihr seid anders. Ihr seid informiert. Ihr wisst Bescheid. Weil ihr der großen Wahrheit Gottes glaubt. Das ist das zentrale Thema eines erlösten Menschen von dir und von mir. Wer sich Jesus Christus anvertraut hat und sich mit dem Leben, ewigen Leben beschenken ließ, der wird vom Kommen Jesu nicht überrascht. Er ist vorbereitet. Vorbereitet auf Jesu Kommen hat mit Erlösungsgewissheit zu tun. Wir hatten vorhin in der Lektion das Paradies angesprochen. Da gab es zwei Bäume. Den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott, der Allmächtige, hat gesagt, beschäftigt euch mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen nicht. Geht nicht dorthin. Unsere Ureltern haben sich leider damit beschäftigt und haben letztes Jahr auch von der Frucht gegessen und mussten die Konsequenzen tragen. Ich habe mir mal vorgestellt, wie es gewesen wäre, wenn sie den richtigen Weg oder einen besseren Weg gegangen wären. Und wenn Gott am Abend zu ihnen gekommen ist, haben sie gesagt, Papa, da war heute jemand da. Der war in dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das war so ein Kriechtier. Und er hat erzählt, du würdest uns irgendwas vorbehalten. Aber wir haben es nicht geglaubt. Wir glauben dir mehr, wir vertrauen dir ganz. Aber erzähl uns, was das damit auf sich hat. Ich kann mir vorstellen, wie Gott seine lieben Menschen in den Arm nimmt und ihnen erzählt, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Und was passiert wäre, wenn sie davon gegessen hätten. Leider haben sie das. Da ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und der Baum des Lebens wurde ihnen in Zukunft verwehrt, dorthin zu gehen und Früchte für das ewige Leben des Lebens zu essen. Vor dem Garten stand ein Engel mit einem feurigen Schwert und hat darauf geachtet, dass niemand mehr Zugang hat zu diesem Baum des Lebens. Und in Zukunft wurde immer der Zugang zu Gott verwehrt. Nur der hohe Priester durfte Zugang zu Gott haben im Allerheiligsten. Unter bestimmten Riten und Reinigungsritualen. Aber der normale Christ, der normale Jude durfte dort nicht hin. Aber als Jesus am Kreuz starb, zerriss der Vorhang im Tempel zum Allerheiligsten von oben nach unten. Und damit wollte Gott klar machen, der Zugang zu mir ist wieder frei. Du hast direkten Zugang zu mir. Du hast wieder Zugang zum Baum des Lebens. Von da an war dieser Zugang zum Baum des Lebens wieder möglich. Ich konnte ewiges Leben wieder haben. Geschwister, wo stehst du? Und wenn wir uns das bewusst machen, ob wir immer noch am Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen stehen und unsere Entscheidung noch nicht gefallen ist, ob wir Gute oder Böse sein wollen, ob wir in den Bösen immer noch irgendetwas Interessantes finden oder ob wir eine Entscheidung getroffen haben und zum Baum der Erkenntnis, vom Baum der Erkenntnis weg zum Baum des Lebens gegangen sind und uns dort aufhalten und dort bleiben, weil wir die Entscheidung getroffen haben, dort zu sein. Wir wollen mit Gott ewig leben, Pasta, Ende, Schluss, aus. Es gibt kein anderes Ding für mich und für dich. Diese Entscheidung ist getroffen und sie soll bestehen. Am Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen stehen zwei Steintafeln, auf denen 10 Worte stehen. Und diese 10 Worte richten den, der dort steht, über Gut und Böse. Am Baum der Erkenntnis des Guten, am Baum dieser Erkenntnis des ewigen Lebens, am Baum des Lebens stehen 2 Steintafeln mit 10 Worten. Auf diesen 10 Worten steht, wie dieses ewige Leben zu leben ist, wie das funktioniert. Sie richten nicht, weil Jesus für alles das, was Böses in deinem Leben passiert, gestorben ist. Für alles sein, deine Schuld, ist er gestorben. Und wenn Jesus das sagt als Gott, dann müssen wir auch so denken, wie Gott denkt. Wenn Gott sagt, ich bin für alle deine Sünden, die in der Vergangenheit passiert sind, gestorben und ich bin für alle deine Sünden, die in der Zukunft passieren, für alle, ihr wisst, was alle ist, dann heißt das, dein Leben ist geklärt. Jesus ist für alle Sünden gestorben, auch die, die du noch gar nicht begangen hast. Weil er für alle Sünden gestorben ist und weil du dich dafür entschieden hast und glaubst, dass sein Opfer groß genug ist, um das alles zu bereinigen. Und weil du die Entscheidung getroffen hast, mit ihm ewig zu leben. Und jetzt beschäftigst du dich mit diesen 10 Worten, mit diesen 10 Hinweisen, mit diesen 10 Geboten und sagst, wie funktioniert denn dieses ewige Leben? Und Gott stellt es genau alles hin, einfach und deutlich. Und sagt, so geht es. Und du übst jeden Tag, aber es passieren dir Fehler. Aber das macht nichts, wenn dir Fehler passieren. Morgen versuchst du es wieder. Und Gott weiß in seiner Weisheit, wenn du den letzten Fehler aufgibst oder auch nicht. Aber du arbeitest an dir und du möchtest wachsen. Und er arbeitet mit dir und möchte mit dir dich zu einem großen Gefäß machen, zu deinem und aller Weltsegen. Wer bist du? Wo stehst du? Denn das ewige Leben mit Gott beginnt bereits hier auf dieser Erde. Ein neuer Mensch zu sein bedeutet, ein neues Ziel zu haben, nämlich bereits jetzt zur göttlichen Familie zu gehören. Jesu zweites Kommen ist nur noch die sichtbare Erfüllung dessen, wofür wir uns entschieden haben, nämlich bei Gott zu leben und das auf ewig. Als ich in jungen Jahren die Frage nach der Erlösungsgewissheit nachgegangen bin, ob ich mir wirklich sicher sein darf, dass ich ewig leben werde, war die überwiegende Mehrheit der damaligen Christen, Adventisten, unsicher über ihr ewiges Leben. Und durch mein Bibelstudium konnte ich zu keinem anderen Ergebnis kommen als dem, dass Erlösung durch Jesus Christus ein Geschenk Gottes an mich ist. Dass die ganze Bibel darauf hinzielt, dass wir als Menschen begreifen, Gott will unser ewiges Leben. Aber er wird uns nie dazu zwingen. Er wird uns immer die freie Entscheidung lassen. Das ist die frohmachende Botschaft, die durch die Engel auf den Feldern bei Bethlehem angekündigt wurde. Jesus stirbt am Kreuz für mich, damit ich ewig leben kann. Da gibt es für mich heute keinen Zweifel mehr daran, dass das Geschenk Gottes bei mir angekommen ist, ich es angenommen und mich damit identifiziert habe. Geschwister, ich höre immer wieder ein Aber. Aber es könnte ja sein, dass ich mich anders entscheide. Liebe Geschwister, wer das ewige Leben, das Geschenk Gottes wirklich begriffen hat, der kann sich eigentlich nicht anders entscheiden. Das heißt, der muss so behämmert sein und so bescheuert sein. Und die Bibel sagt, dem kann man auch nicht mehr helfen. Ich denke, dass es etwas so Großartiges ist, da gibt es einfach keinen besseren Weg. Es ist das Größte, was ein Mensch erreichen kann. Ewiges Leben mit Gott. Und es ist gut, wenn wir darüber nachdenken und nachsinnen, uns das Schönste vorstellen. Und ich garantiere euch, es wird noch viel, 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 viel schöner sein. Gott hat für uns das Beste vorbereitet. Und ich bin begeistert von ihm, wenn er bereits in der ersten Stunde für unsere Entlastung, für unsere Entspannung sorgt. Und auch im Bereich der Erlösung möchte er, dass wir entspannt sind. Nicht unsere Leistung, sondern sein Tod am Kreuz bringt uns dieses wunderbare Geschenk. Wisst ihr, ich habe jetzt viel mit dem Corona gehört und gesagt und ich erlebe immer wieder, dass Dinge, die eigentlich klar sind, dann doch irgendwo, ja, unser Herr Söder ist ja so einer, der sagt, ja, müssen alle geimpft werden. Ja, was ist, wenn jeder geimpft ist? Und ich bin voll dafür, dass die Leute sich impfen lassen, wenn sie das wollen. Aber schützt die Impfung vor einer Infektion von dir? Nein. Schützt sie davor, dass du andere infizieren kannst? Nein. Schützt sie davor, dass du stark oder schwer erkrankst? Vielleicht. Und dann wird aber das alles nicht gesagt, sondern es heißt, die Impfung und dann ist alles gut. Die Impfung ist gut, aber es ist ein großes Risiko auch dabei. Wisst ihr, und dass man so Dinge einfach verdrehen kann, dass man einfach etwas nimmt, was man einfach so möchte. das meine ich, kann man im christlichen Glauben auch oft erleben. Dass man da einfach Dinge übergeht oder den Menschen irgendwelche Dinge auflädt, die sie aber eigentlich nicht tragen müssten. Ich bin jetzt lang genug Adventist und ich weiß, was ich in den vergangenen Jahrzehnten gehört habe und was mich bewegt hat. Und deshalb stehe ich hier. Ich möchte euch entlasten, ich möchte euch Entspannung bieten, ich möchte euch sagen, euer Gott, euer Glaube an Gott ist die Entspannung pur. Und es ist manchmal nicht einfach zu glauben. Und der liebe Gott hat auch nichts dagegen, wenn du mal sagst, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das einritzen soll, oder ist es, er steht bei dir und er möchte mit dir zusammen. Er möchte dich haben, er möchte dich in der Ewigkeit haben, dafür ist er gestorben. Dafür hat er alles gemacht. Er will dich haben. Unsere Pioniere im 19. Jahrhundert hoffen darauf, dass Jesus kommt und das Leben auf der neuen Erde beginnen kann. Es kam anders. Die einen gingen von Gott weg, andere bemühten sich, noch besser zu werden, damit Jesus kommen kann. Wieder andere haben mit ihrer Gewissheit gelebt, dass sie bei Gott angenommen sind und haben diese Botschaft weitergetragen. Das war unsere Kirche. Und das ist auch ein Grund, weshalb wir heute hier zusammen sind. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, 10 und 11, Christus ist für uns gestorben, damit wir ganz gleich, ob wir nun leben oder gestorben sind, mit ihm ewig leben. So ermutigt und tröstet einander, wie es es ja auch bisher getan hat. Wir brauchen Ermutigung. Wir brauchen jeden Sabbat hier Ermutigung. Du bist erlöst. Du bist auf dem richtigen Weg. Bleib auf dem Weg. Hier bist du richtig. Hier bist du im Licht. Und du wirst Licht sein. Geschwister, Mission beginnt bei mir einfach im Sein. Und Christsein hat mit Christ, mit Sein zu tun und nicht mit Tun. Tun macht Stress. Gott sagt, wenn du das möchtest, wenn du den Heiligen Geist in dir wirken lässt, wenn deine Gedanken und deine Ziele mit den Zielen Gottes übereinstimmen, dann ist es ein entspanntes Leben. Dann ist es etwas Schönes. Und Menschen um dich herum sagen, was, wie lebt dieser Mensch? Das ist völlig anders. Es ist ja beglückend, wie er lebt. Und er wird sagen, kann ich auch so leben wie du? Das heißt, wie attraktiv bin ich, wie ansteckend bin ich als Christ? Und Christus Leugner sollen gesagt haben, Nietzsche, glaube ich, oder irgend so jemand, dass Christen eigentlich glücklicher aussehen müssten. Das hat etwas damit zu tun, dass sich Christen manchmal das Leben schwer machen. Nicht Christus macht ihnen das Leben schwer, sondern sie machen es sich schwer. Wir brauchen Ermutigung und Trost untereinander, dass wir mutig weitergehen und nicht mürbe werden. Du und ich, die wir die Erlösungsgewissheit haben, sind wichtig, um die Freude über das ewige Leben, dem ewigen Raum zu geben, es überzeugt zu leben und dadurch für Unerschlossene eine Orientierung sind. Das ist Mission. Für jemanden, der nicht weiß, wo es hingeht, Orientierung sein. Einfach ein Leuchtturm, der einfach da steht und leuchtet. Es ist sein Job. Und es ist dein Job, einfach zu sein, Kind Gottes zu sein. In Wildenberg, es ist im Erzgebirge, gibt es eine kleine Gemeinde und da steht an der Wand, Kinder des großen Königs. Ihr müsst es nicht an die Wand schreiben. Wichtig ist, dass ihr es in euch tragt. Kinder des großen Königs, Kind Gottes. Die höchste Auszeichnung, die es hier auf dieser Welt gibt. Es gibt nichts Höheres, Kind Gottes zu sein. Spür dem nach. Spür, was es in dir macht. Gott möchte, dass du dich darin wohlfühlst. Davon leben wir. Das hält uns bei Gott. Ermutigung ist gefragt. Sie trotzt allen Unkenrufen und Unsicherheiten. Nun haben wir einige Texte übergangen, die in unserem Textabschnitt stehen. Ich habe sie mir bewusst für den Schluss aufgehoben, da ich sie als Randbemerkung zu diesem Thema verstehe. Wenn Paulus sagt, dass wir wach und nüchtern sein sollen, spricht er von der Realität. Wir sind Menschen mit unseren Stärken und Schwächen. Das Beispiel von Jesus mit den 10 müd gewordenen jungen Frauen macht dies auch deutlich. Der Panzer des Glaubens und der Liebe gibt uns Schutz. Die Hoffnung auf Erlösung schützt uns wie ein Helm. Da erscheinen die drei wesentlichen Aussagen des Paulus schon in 1. Korinther 13 ausgedrückt. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei sind unsere Fundamente, was bleibt. Und wenn die Bibel von Hoffnung spricht, ist es nichts Ungewisses, sondern Gewissheit. Paulus hat wohl bewusst den Helm als Hoffnung für die Erlösung benutzt, denn das hat mit unseren Gedanken zu tun, dem Wissen, Erlösung ist eine Tatsache und kein Gefühl. So wünsche ich jedem Einzelnen die Freude an seiner Entscheidung für Gott und das ewige Leben. Den Mut, dazu zu stehen und wo Gelegenheit ist, darüber zu reden und es auszustrahlen. Die wohltuende Beziehung zu Jesus genießen und davon zu leben. Jesus als unseren Freund zu haben und das auf ewig. Und bei all dem Gesagten dürfen wir mit Überzeugung beten, dein Reich komme. Amen. Darf ich euch bitten, aufzustehen zu einem Gebet?